Okay, herzlich willkommen hier kurz nach der Mittagspause zur Vortragsreihe Recht. Dr. Christian Böttger wird was zu den verdeckter Online-Durchsuchung aus der Sicht eines IT-Forensikers erzählen. Er wird sich gleich selbst vorstellen. Er ist schon ziemlich lange in der Linux-Szene aktiv, seit 1994. Der Vortrag wird 30 bis 40 Minuten gehen, danach Fragen. Wenn es Fragen gibt, dann am Ende, ich sage es dann auch nochmal, bitte kurz melden und die Frage so deutlich wie möglich sprechen. Wir werden es dann nochmal ins Mikro sprechen für die Audioaufzeichnung, dass es dann mit drauf ist. Ja, ansonsten wünsche ich viel Spaß. Ich übergebe das Mikro. Ja.
Ja, guten Tag erstmal. Freut mich ja, dass so viele Leute gekommen sind, kurz nach der Mittagspause. Es gibt auch noch vereinzelte Plätze durchaus, wie ich von hier unten sehe, also es muss nicht jeder stehen. Man kann sich noch reindrängeln, wenn gewünscht. Andererseits, wer auf dem Sprung ist, nachdem er gemerkt hat, dass man hier nicht lernt, wie man das Ganze umgeht, ist es halt auch ganz gut, wenn man nicht in der Mitte sitzt. Ja, fangen wir mal an. Die verdeckte Online-Durchsuchung hat ja nun gerade durch das Verfassungsgerichtsurteil nochmal wieder einerseits Aktualität gewonnen, man weiß es wieder etwas, andererseits vielleicht ein bisschen Druck verloren, weil es doch recht starke Auflagen dazu gibt, wann man denn das überhaupt einsetzen darf. Das war ja in dem Gesetz, im NRW-Gesetz, was da auf der Probe stand, noch sehr schwammig und weitreichend formuliert. Das haben wir noch nicht mehr, aber nichtsdestotrotz. Warum sind da zwei Firmennamen drauf? Weil ich das nicht alleine betreibe, sondern in sehr enger Kooperation mit der DN Systems. Da sage ich jetzt gleich ein bisschen was. Kleinere Folien, was wir eigentlich treiben. Aber jetzt müssen wir mal stehen, bevor es zum Thema geht. Die DN Systems ist ein globales Beratungs- und Technologieunternehmen. Ich komme auch gerade für die wiederum aus dem Mittleren Osten, habe da was gemacht. Das sich mit Planung, Evaluierung und auch Audits von IT-Systemen beschäftigt. Treibt ein eigenes Rechner- und Netzwerklabor. Zu diesem Bereich natürlich auch interessant ist. Macht Projektmanagement und betrachtet die Dinge, die wir da tun, nicht nur aus der Sicht der IT, sondern übergreifend. Ein Schwerpunkt ist eben auch, der jetzt hier zum Tragen kommt, die Investigation und die digitale Forensik. So dass da ein starker Hintergrund ist, das Ganze auch schon seit fast 10 Jahren. DN Systems ist weltweit tätig, im Moment aus der gegebenen wirtschaftlichen Lage oder woraus auch immer, fast ausschließlich im Ausland, da wo es nieder ist, im Wesentlichen. Die Kunden kommen auch noch aus anderen Gegenden, aber in Deutschland scheint die Nachfrage nach solchen Themen nicht so stark zu sein, dass man da wirklich viel mitmachen kann. Kunden der DN Systems und auch meine Kunden sind dann Rechenzentren, Datacenter, Datacenterbetreiber, ISP, Backbone-Betreiber und so weiter und so fort. Banken auch teilweise, auch Produzenten von Sicherheitshardware und Software und auch Behörden und Staaten. In diesem Bereich natürlich hauptsächlich Letzteres. Ich selber bin seit einiger Zeit freiberuflicher IT-Berater. Für den Bereich würde sehr gerne viel mehr mit Linux machen in dem Bereich, in Open Source Software. Mache aber schwerpunktmäßig Projektmanagement, war auch lange Projektmanager und Teamleiter in einem Systemhaus. Seit einiger Zeit halt unterwegs mit Linux. Erst in der Zeit habe ich irgendwann mal 1994 verpasst, das Internet seit 87. Da sah das noch ein bisschen anders aus mit dem Internet als heute. Bin aber weder, falls jemand geraten hat, weder Jurist noch irgendwie Informatiker, sondern eigentlich Physiker. Letztes Jahr habe ich hier die Google-Studie vorgestellt, die ich für den Heise Verlag geschrieben habe. Heute mal ein anderes Thema. Das hat viel international gemacht. Hauptsächlich mit Strategiethemen, Projektmanagement und solchen Dingen. Linux und Open Source auch. Ist nicht ganz zufällig, dass es weiter unten steht. Ich würde es eigentlich lieber gerne ganz weit oben haben. Aber unser Anteil ist leider sehr gering. Oder recht gering. Zu den anderen Dingen. Und nur mit politischer Überzeugung bezahlt sich die Miete nicht. Das ist schwierig. Gut, jetzt aber zur Forensik. Digitale Forensik, erstmal als Einführung, was für eine Aufgabe ist das überhaupt?
Ja, die Aufgabe ist das Auffinden von Evidenzen, von Beweisen, von Beweismitteln, zwar sowohl B- als auch entlastende Beweise natürlich. Nicht nur je nachdem, auf welcher Seite man gerade steht, sondern natürlich muss man objektiv immer beides machen. Dieses gelingt grundsätzlich dadurch, durch einen wesentlichen, diese Punkte, die ich da hervorgehoben habe, werden uns jetzt auch ein bisschen beschäftigen, durch dokumentiertes und nachvollziehbares Auffinden von evidenten Daten. Das Finden alleine reicht nicht. Man muss auch schon dokumentieren, wann und wo, und es muss auch für einen, notfalls für einen Richter, oder Verfolgungsbehörden oder sonst jemanden nachvollziehbar sein, wie man dazu gekommen ist. Also setzt man ein, logische Analysen, zum Beispiel Profilanalysen, Kommunikationsanalysen, wer wann, mit wem, über welches Medium in Kontakt gestanden hat. Am Rechner physikalische Analysen, auf der Festplatte Datenintegritätsanalysen und so weiter. Sicherheit beim Gerichtsverfahren liefert so etwas an, indem man ein nachvollziehbares, dokumentiertes Vorgehen nach einem bestimmten Schema macht. Ganz wichtig ist aber natürlich, dass man sich jedes Mal als Forensiker, als derjenige, der es untersucht, absichert gegen den Vorwurf der Manipulation und Beweismittel. Und das ist natürlich einer der Punkte, den die jeweils andere Seite immer sehr stark beachten wird oder angreifen wird. Das wollen wir jetzt gar nicht im Detail durchsprechen, aber das ist so ein Flussdiagramm, grundsätzlich wie es geht. Man fängt irgendwo mit der forensischen Untersuchung an, hat dann etliche Entscheidungen zu treffen, ob zum Beispiel Daten beschädigt sind oder nicht, macht dann nach einem bestimmten Schema weiter und kommt letztendlich im schlimmsten Fall bei einem Gerichtsprozess an oder aber zumindest bei der Sicherung von Daten. Zur Online-Durchsuchung, dazu eine normale Terminologie, Definition. Das ist einmal nämlich, was auch in dem NRW-Gesetz durcheinander ging, die Online-Durchsuchung, verdeckte oder auch nicht, aber natürlich in diesem Fall verdeckte, das ist analog zu sehen zu einer Hausdurchsuchung. Das heißt, eine, von Begriff her, eine einmalige Durchsuchung und Auswertung des Datenbestands aus der Ferne. Das im Wesentlichen, es kann in beiden Sachen sein, es kann natürlich Prävention sein, indem man, dass man dort Hinweise sucht, um etwas zu verhindern, Terrorabwehr, zur Zwecke der Strafverfolgung, wenn es dafür eingesetzt wird, dann fällt das in den Rahmen der Strafprozessordnung und wird politisch getrieben, nach meiner Beobachtung vom BMJ, also vom Justizministerium, im Gegensatz die Online-Überwachung, man damit nicht dann begrifflich nicht so einfach zusammenfassen darf, das ist die laufende Überwachung von Kommunikation, inklusive verschlüsselten Inhalten. Das ist halt insbesondere bei, zum Beispiel bei Skype oder bei verschlüsselten E-Mails oder ähnlichen Dingen. Dort will man die laufenden Daten, die durchlaufen, abgreifen, bevor sie in die Verschlüsselung reingehen, an der Quelle. Das wäre dann die so Quellen-TKIV, Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Das wird stark getrieben vom BMI und von den Strafverfolgungsbehörden, also mehr in den Präventionsbereich, also im Bereich zu gucken, muss ich irgendwo was verhindern, gibt es Anzeichen. Das hat natürlich insofern eine Bedeutung, dass Prävention nicht unbedingt gerichtsfeste Beweismittel liefern muss und soll, sondern Hinweise, irgendetwas zu verhindern, während wenn ich im Nachgang im Rahmen eines Strafprozesses oder einer Strafverfolgung etwas tue, dann möchte ich natürlich Beweismittel haben, die auch so halten, wie sie sind. Wie soll das Ganze stattfinden, nachdem was so geplant ist? Soll die Online-Versuchung, um die es ja hier geht, die verdeckte Einbringung von Versuchssoftware bedeuten? Der sogenannte Bundestrojaner. Wie stellt man sich das vor? Indem man so einen Trojaner tatsächlich verschickt über manipulierte E-Mails, über manipulierte Webseiten, über vielleicht auch manipulierte Datenträger, irgendeine Software, auch durch männende Mittelangriffe, das heißt, dass man irgendwelche Dinge über eine Proxy umleitet und in diesen Proxy dann in den Datenstrom etwas einfügt, oder auch ganz klassisch, dadurch, dass entsprechend genehmigt im Rahmen der Abwehr im
öffentliche Organe, Polizisten oder wer auch immer das dann ist, in dem Fall, der dann die Erlaubnis hat, bei einem Verdächtigen einbricht und auf den Rechner was installiert. Unbemerkt natürlich. Nur nicht lachen. Es gibt auch durchaus Leute, die das in der Lage sind, das zu tun. Also was folgert dafür bei dem Bundestrojaner? Er darf natürlich nicht erkannt werden. Kann derjenige, der betroffen ist, für Gegenmaßnahmen ergreifen. Das heißt, er darf auch nicht von Virenscannern und der Spam-Abwehr erkannt werden. Er darf also auch nicht in den Signaturen der Virenscanner auftauchen und damit gefunden werden. Ja, er darf auch nicht analysiert werden können. Das heißt, er muss auch nach der Beendigung der Durchsuchung wieder gelöscht werden. Also das könnte ja dann im Nachhinein immer noch gefunden werden. Offene Frage aus unserer Sicht als Forensiksicht ist, ja, wie soll denn das überhaupt geschehen? Was ist denn, wenn das Ding sich auf einen USB-Stick kopiert hat oder kopiert wurde? Oder wenn es ganz normal in die Backups drin ist? Das Ding ist eben zu und einen Tag dauert. Zwischendurch fehlt der Betroffenen ein Regelbackup. Danach wird das Ding sogar wieder gelöscht, das alles wunderbar funktioniert. Ein paar Tage später guckt er sich sein Backup an und findet da komische Dateien drauf. Folgert aus, dass die Zielperson vielleicht dumm genug sei. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt ja auch andere Anzeichen. Was ist denn, wenn der tatsächliche gesamte Datenbestand in der Platte durchsucht wird? Gut. Vielleicht merkt es nicht jeder, aber wenn wirklich die Festplatte von morgens bis abends durchrödelt und nur noch die grüne Lampe von der Wahl ist und alles so schön langsam wird dadurch, könnte auffallen. Muss aber nicht. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Die rechtliche Vorgabe seit langem ist ja, dass der Kernbereich des privaten Lebens des Betroffenen nicht berührt werden darf. Das gilt auch für eine ganz normale Durchsuchung. Aber wie soll denn so eine Suchsoftware das automatisch entscheiden? Das kann ja nur ein Beamter eigentlich, also kann ein Mensch beurteilen, ob das jetzt dazu gehört oder nicht. Aber die Software, soll sie einfach Tagebuch und Doc weglassen? Aber das wird natürlich gerade die Bombenbauerleitung sein, ne? Also es ist schon wirklich schwierig und die Fragen sind meines Erachtens auch nicht beantwortet. Ein weiterer Punkt, den ich für ungeklärt halte, ist es eigentlich, oder wird es zulässig sein, angebundene Netzwerklaufwerke zu durchsuchen. Die müssen ja nun nicht unbedingt den Betroffenen oder den Verdächtigen gehören. Die können ja genauso gut ein angebundenes Firmenlaufwerk sein. Von der Firma, wo er angestellt ist. Und dann wird da, je nachdem, wo er gerade arbeitet, die Entwicklungsunterlagen durchsucht. Oder vielleicht auch noch was Schlimmeres. Ich weiß es nicht, wie das geregelt sein wird. Ist ja im Moment auch nicht geregelt. Aber es sind Punkte, die mir schon ein bisschen Sorgen machen. Gerade in der vernetzten Welt. Oder auch ganz einfach, es können ja auch Netzwerklaufwerke innerhalb der Familie, der Wohngemeinschaft, ist das was auch immer sein. Irgendwas, was angebunden ist. Das kann die Software ja erstmal gar nicht so einfach unterscheiden. Sucht sie das jetzt mit oder was macht sie? Andererseits, wenn sie es nicht untersucht, ist das natürlich ein prima Ort, irgendwas zu verstecken. Kann also auch irgendwie nicht gehen. Gut. Was passiert denn dabei eigentlich, wenn ich jetzt so eine versteckte Software einsetze? Ich will online suchen auf dem Datenbestand der Festplatte. Das heißt, die Suche muss zumindest erstmal, die Festplatte muss dort, also es muss dort was installiert sein. Und es muss auch außer der Software noch was gespeichert sein, nämlich die Suchmuster und Schlüsselwörter. Die müssen ja einfach lokal vorhanden sein. Das heißt, ich muss eventuell sogar noch eine Manipulation am Betriebssystem des durchsuchten Rechners machen, mich also als Rootkit installieren, weil sonst werde ich ja sofort gefunden. Damit habe ich aber natürlich in den Rechner eingegriffen und ihn verändert. Ich kann damit auch keine strikten Analysen machen mehr, Zugriffsanalysen, weil meine eigene Software hat ja auch zugegriffen. Das heißt, die Zeitstempel auf dem Rechner, die durchaus ein Teil der Beweiskette sein können, sind teilweise manipuliert durch die Suche selber hinterher. Und ich kann natürlich auch nicht ausschließen, da ich ja die Suchmuster und Schlüsselwörter und ähnliches irgendwo auf dem Rechner speichern muss, dass in dem Moment, wo es der Verdächtige doch bemerkt, diese Dinger manipuliert und ich gar nicht die Ergebnisse kriege, die ich haben möchte. Das heißt, Problem, zum Beispiel, eins, es ist definitiv bemerkbar von Betroffenen, klar. je nachdem wie gut es gemacht wird, aber es ist nicht bewertbar. Und ich sehe, aus meiner Sicht, vielleicht sehen die Juristen das anders, die Sicherheit und die Beweiskraft vor Gericht in Frage gestellt. Weil ich keine nachvollziehbare Vorgehensweise habe. Was da genau wirklich auf dem Rechner abläuft, kann ich nicht im Einzelnen dokumentieren. Ich habe eine schwierige Dokumentationslage, eben was ist da genau passiert, vielleicht mangelhaft. Und ich sehe mich dem Vorwurf der Manipulation an Beweismitteln ausgesetzt, schon alleine deshalb, weil ich ja die Zeitstempel auf dem System angefasst habe. Ein schlauer Anwalt, eine schlaue Gegenseite, wird sicherlich versuchen, darüber zu sagen, ja, was macht das Ding denn jetzt eigentlich? Das war ja gar nicht da drauf vorher. Da ist ja was dran manipuliert worden. Und da dieser Bundestrojaner ja so fürchterlich geheim ist, kann man ja nun auch nicht ihn offenlegen und sagen, er macht genau das und das über eine Quellcode-Analyse. Dann ist er ja hinterher nicht mehr geheim. Also irgendwie steckt man da so ein bisschen in der Zwickmühle, wenn man auf die Art angegriffen wird. Jedenfalls sehe ich das so. Denn normal müsste man ja, oder die Kriterien hier genauso anwenden wie überall sonst. Ich muss mich fragen, wie wird mit den Daten im Analyseprozess umgegangen? Wie ist gewährleistet, dass die Daten, die zu durchsuchenden Daten, weder vernichtet noch verfälscht werden können? Braucht man vielleicht ein spezielles Know-how, um das zu erkennen bei einer Analyse? Es muss ja auch nicht unbedingt alles in USASCII oder ISO 88.9.15 oder 1 vorliegen. Da kann ja auch mal ein /6 sein oder ein Windows 12 56. So, oder irgendwas ganz anderes. Sprich, braucht eigentlich derjenige, der diese Daten auswertet, Spezialkenntnisse in der Forensikanalyse und ist das vorhanden? Wenn ich eine richtige Forensik mache, also einen Plattenforensik mache, Festplatten, dann muss ich ja gucken, ist das Ding vielleicht beschädigt. Bei der Online-Durchsuchung sehe ich, wie gesagt, nochmal, das, was man hängen bleiben haben möchte oder so, als Vorredner soll man ja öfter sagen, die Gefahr der Manipulation oder Zerstörung von Beweisketten mit möglichen Folgeschäden, auch für die Verfügbarkeit. Zum Beispiel, also für diese Dinge Verfügbarkeit, ja, wenn der Bundestrojaner vielleicht dann doch nicht ganz auf das Betriebssystem gepasst hat oder irgendwas anderes passiert, könnte vielleicht dabei auch das Ding hängen bleiben. Die Integrität und Authentizität der Daten, die ich bekomme, kann ich erstmal nicht direkt beweisen. Ich kann nur hoffen, dass er nicht gefunden wurde. Verschwiegenheit und Geheimhaltung in dem Moment, wo das Ding auf dem Backup gespielt wurde, das ist vielleicht nicht mehr so geheim hinterher. Also, einerseits will ich bei so etwas als derjenige, der es einsetzt, Hinweise erhalten, um zum Beispiel eine Straftat, muss ja eine konkrete Gefahr vorliegen, nach dem Urteil, eine konkrete Gefahr, nicht nur eine allgemeine, was verhindern, also will ich irgendwelche Erkenntnisse gewinnen. Andererseits mache ich mir mit der Gewinnung dieser Erkenntnisse gegebenenfalls eine spätere Beweissicherung, wenn es dann mal tatsächlich zu einem Prozess kommt, vielleicht selber kaputt. Ich sehe dort an der Stelle einen großen Interessenkonflikt und eine schwierige Abwägung. Denn normalerweise gehört dazu viel mehr zu einer Forensik eines Rechners. Da muss man die Logdaten zeitserver durchgucken. Man muss kurz, sonst wird sie so laut. Festplatten gucken, man muss sehen, ob man vielleicht an irgendeinen Storage Area dranhängt, ob irgendwelche Dinge manipuliert sein können, welche Filesysteme überhaupt da sind und so weiter und so fort. Diese ganzen Daten stehen dem Trojaner in der Form nicht zur Verfügung. Ich sehe natürlich auch nicht, welche Kommunikationsbeziehungen denn dieser Rechner gehabt hat, oder die Programme da drauf. Welche Personen physisch auf diesen Rechner zugreifen konnten, weiß ich auch nicht. Und ich kann natürlich auch keine Plattenforensik durchführen. Bei einem Desktop-Rechner, das ist in diesem Fall eher der Fall, sicherlich reicht es normalerweise nicht, nur einmal die Festplatte auf Betriebssystemebene durchzugucken, sondern man hat auch noch so ein paar Removable Devices rumliegen, von CDs bis zu Online-Festplatten. Und man kann, naja gut, das kann man jetzt hier machen, die temporären Daten zu kriegen, aber man kann keine Plattenforensik durchführen. Das heißt, ich kann halt keine eigentlich gelöschten Daten so einfach wieder herstellen im laufenden Betrieb, ohne dass der Benutzer was davon merkt. Was mir auch fehlt, sind Firewall-Logs, Intrusion-Detection-Systeme, die Einwahl-Logs vom Provider, Zugriffskontroll-Logs, was auch immer da sein muss. Wenn ich das im Labor mache, dann gucke ich mir die Speichermedien an. verschlüsselte Daten, eventuell eine physikalische Rekonstruktion gelöschter Bereiche, Metadaten. Und ich arbeite natürlich grundsätzlich nicht, nie und nimmer auf dem Originaldatensatz, sondern ich mache bei sowas immer, als Forensiker immer eine Kopie, eine Read-Only-Kopie mit speziellen Adapter, der auch möglich, der auch tatsächlich nicht schreiben kann, physisch. Eine Kopie von der Festplatte, die ich untersuchen will, arbeite darauf. Wenn ich irgendetwas habe, was eine zerstörende Analyse bedeutet, Zerstören von Zeitstempeln oder ähnlichen Dingen, dann mache ich von dieser Kopie erstmal noch eine Arbeitskopie und arbeite dann auf dieser Arbeitskopie. Aber nicht auf der Festplatte, die das eigentliche Beweismittel ist. Das kann natürlich die Online-Durchsuchung überhaupt nicht leisten. Auch die ganzen anderen Dinge, die noch dazukommen, wie gesagt, die Encodings, Dateiformate, alle möglichen Dinge, kann es auch nicht tun. Man bleibt bei der Online-Durchsuchung auf der ersten Ebene liegen eigentlich, auf der logischen Ebene, File-System-Layer. Man sieht also Dateinamen, Verzeichniseinträge und sowas. Metadaten nur noch eingeschränkt. Die logische, also was auf dem logischen Display passiert, sieht man gar nicht mehr. Das kann man nicht kriegen auf die Art. Und unten auf dem physikalischen oder Physical Media Layer, also wirklich runter bis auf die Aufzeichnungsschicht, kommt man natürlich mit so einer Online-Durchsuchung überhaupt nicht. Also auch da kann man nur an der Oberfläche kratzen und kommt nicht viel weiter. Macht sich aber eventuell die Daten, die da unten drunter liegen, kaputt, wenn man es später noch angucken möchte. Man kommt also auch, wie gesagt, nur an den oberen Teil ran. Das kann man vielleicht noch machen. Dateien im Dateisystem suchen. Man kann vielleicht auch noch Magic Bytes erkennen, um zu sehen, was irgendwo ist. Aber auf gelöschte Dateien zugreifen, wird schon schwierig. Auch die Zugriffsberechtigungen zu bekommen und auszuwerten, funktioniert im Allgemeinen natürlich nur dann, wenn ich auf dem Zielrechner mit entsprechenden Supervisor-Rechten meinen Trojaner laufen lasse. Da sind wir wieder bei der Frage, wie dumm ist der Anwender? Wenn derjenige, der sich den Bundestrojaner runtergeladen hat, eben nicht mit Root-Rechten oder Administratorrechten unter Windows arbeitet, ja, dann kann mein installierter Trojaner das auch nicht. Naja. Also, nochmal. Was sind die grundsätzlichen Aufgaben? Die grundsätzlichen Aufgaben dieser ganzen Sache sind die Rekonstruktion und das Auffinden evidenter Daten. Teilweise aber auch ganz häufig bei Forensikaufgaben die Wiederherstellung gelöschter Datenbereiche. Das geht natürlich nicht. Auswertung vom Browser-Cache, Auswertung von irgendwelchen anderen temporären Verzeichnissen oder auch dem temporären Arbeitsspeicher, also dem Cache-Bereich im Arbeitsspeicher. Wichtig immer die Aufgabe manipulationssicher die Speichermedien duplizieren und dann erst darauf arbeiten und dann das auswerten. Die Online-Durchsuchung kann das meiste davon nicht. Sie kann an der Oberfläche kratzen. Jetzt sind wir doch schneller durchgekommen, als ich dachte. Tut mir leid, ich bin ein bisschen müde, sonst hätte es länger gedauert. Aber dafür können wir umso länger diskutieren. Also, das Fazit. Mittels verdeckter Online-Durchsuchung ist nach meiner Meinung eine zu verwertbaren, gerichtsverwertbaren Beweismitteln führende forensische Analyse prinzipiell erstmal nicht möglich. Warum nicht? Wir bringen auf das Zielsystem eine Software ein, verändern damit den Rechner. Wir bringen aber noch mehr, wir bringen nämlich auch die Suchpattern ein. Diese Suchpattern und Suchalgorithmen werden uns Ergebnisse liefern. Ohne eine genauere, unabhängige Untersuchung der Ursprungsdateien werden wir aber nicht feststellen können, ob diese gefundenen Dinge wirklich das sind, was wir suchen, oder falsch positive sind. Dazu müssen wir wahrscheinlich oder in vielen Fällen genauer hingucken, als wir mit so einer Online-Durchsuchung können. Und nochmal, wir zerstören uns die Informationen und Metainformationen, die in den Dateien, im Dateisystem, nicht nur auf ganz oben im Betriebssystem irgendwo, sondern im Dateisystem abgespeichert werden, teilweise. Wir können keine Suchen durchführen auf Nicht-Online-Medien natürlich. Das, was gerade nicht dransteckt, sehen wir nicht, was irgendwo gespeichert ist, irgendwo abgelegt ist.
Andererseits versuchen wir eventuell Laufwerke oder Netzwerklaufwerke oder irgendwelche USB-Sticks, die gar nicht dem betroffenen Verdächtigen gehören, sondern irgendwem ganz anders. Die Frage ist dann, ob das abgedeckt ist, rechtlich, ich weiß es nicht. Das müssen die Juristen beantworten. Letztendlich sehe ich immer die Gefahr der Manipulation an Beweismitteln. Selbst wenn sie nicht stattgefunden hat, sehe ich die Gefahr des Vorwurfes, der vielleicht nicht zu entkräften ist, solange man den Trojaner nicht offenlegt, was der da eigentlich tut. Das aber natürlich will man gerade nicht, denn der soll ja nicht entdeckbar sein. Das heißt, wenn er einmal entdeckt würde und irgendwo offengelegt werden müsste, dann muss man ihn neu schreiben. Das ist also auch durchaus nicht so ganz einfach. Ja, jetzt bin ich ein bisschen galopp durchgegangen, es tut mir fürchterlich leid, aber dafür haben wir mehr Zeit, Fragen zu beantworten. Es sitzen hier ein paar mehr Leute hier als auf dem Bild. Insofern können wir vielleicht dazu übergehen, ein bisschen in die Diskussion zu gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit erstmal.
Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Fragen gibt es mit Sicherheit? Ja? Die Frage war, nach welchen Daten man sucht, was man da finden könnte.
Ja, da müssen Sie natürlich einen Polizeipraktiker fragen, nicht mich, aber... Also was sucht man darin? Man sucht natürlich zum Beispiel kompromittierende E-Mails oder Dinge, die jemand Terminabsprachen, ganz platt Terminabsprachen zu einem Anschlag. Wo soll irgendetwas stattfinden? Zum Beispiel. Das könnte in irgendeinem Dokument stehen. Was vielleicht auch interessant ist, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich bin kein Kripo-Beamter. Eine größere Sammlung von Al-Qaida-Dokumenten, die in irgendeinem Ordner drin hängen und 30% der Festplatte ausmachen mit Anleitungen zu irgendwas. Vielleicht auch nur 2%, ich weiß es nicht. Also es gibt schon durchaus Dokumente, die jemand speichern kann und es sind in der Vergangenheit natürlich auch durch E-Mails, E-Mail-Inhalte, ähnliche Dinge, solche Dinge entdeckt worden, natürlich. Auch Sachen, die vielleicht jeder auf der Festplatte haben kann, die aber dann verdächtig werden oder einen Hinweis liefern, wenn sie im Zusammenhang mit einem bestimmten Kommunikationspartner stehen, auf der Platte sind. Oder die in einer unüblichen Häufung da sind. Oder was auch immer. Also es kann da schon durchaus aus Sicht der Strafverfolgung oder der Prävention auch interessante Dinge geben. Das ist ganz klar, dass man das kann man nicht abschreiben. Das ist so.
Es wäre so viel, dass ich das irgendwie gar nicht sinnvoll wiederholen kann. Also es gibt ein Stück Software, das nach dem Ausschalten des Rechners verschwindet. Ist das richtig? Oder? Ah, okay. Okay, das ist klar. Das, ich denke, das ist die Beantwortung der Frage, die ergeben wir.
Ja, das ist genau einer der Punkte, warum das gemacht werden soll. Eben auch Dinge zu durchsuchen zu können, die normalerweise, wenn der Rechner beschlagnahmt wird und abgeschaltet ist, dann natürlich nicht mehr zugänglich sind. Außer indem man das zugehörige Passwort von dem Verdächtigen rausbekommt, der dann in Folgehaft genommen wird. Schlecht, wenn er selbst nicht weiß. Ja, könnte ja von jemandem anders eingerichtet sein, der inzwischen im anderen Land ist. Ne? Es gibt ja Möglichkeiten. Das ist genau der Punkt, wo ich diesen Widerspruch sehe. Einerseits soll eine Software eingebracht werden, die möglichst nicht entdeckt ist, die online auf die Sachen zugreifen kann.
Aber andererseits kann ich das auch nur in dem Zustand. Ich kann es dann später nicht mehr nachvollziehen. Und die Software nicht entdeckbar zu machen, ist auch nicht ganz einfach. Und andererseits muss man sich auch sehen, wie viele Leute sich täglich irgendeinen Trojaner, irgendein Virus und sonst ein Malware-Programm tatsächlich aus dem Internet einfangen. Also es gibt da durchaus Einfallstore. Wenn man sich anguckt, wie viele 100.000 Infektionen das sind, monatlich, täglich, ich weiß es nicht genau. Gibt es andere, die das genauer wissen, die sich mit den Trojaner, durch den Spam-Trojanern mehr beschäftigen. Also es gibt offensichtlich durchaus Programmierer, die das irgendwie hinbekommen, dass der normale Mensch es nicht bemerkt. Aber das Problem ist sicherlich vorhanden. Und wenn das Ding dann beweiskräftig beschlagnahmt wurde, naja, dann ist es halt, muss der Beweis vorher ausgereicht haben. Eine Idee dazu war, dass die Aktionen dieses Bundestrojaners eventuell ferngesteuert werden könnten, über einen verschlüsselten Kanal, geheimen Kanal, von einem dazu Befugten. Und dessen Aktionen werden dann genau aufgezeichnet. Sprich, im Zweifelsfalle mit einer Videoaufnahme und einem Verlaufsprotokoll. Damit hätte man dann im Zweifelsfall so etwas wie eine Nachvollziehbarkeit geschaffen, aber natürlich nur in dem Remote-System, nicht an dem eigentlichen System, wo das drauf gemacht wird. Ob der Trojaner nur den Schlüssel speichern muss, wenn irgendwas verschlüsselt war? Ja, wenn er ihn denn sieht. Wenn er tief genug im System hängt, sieht das vielleicht, dann fällt er aber auch immer mehr auf. Das ist auch wieder ein Zielkonflikt. Mag durchaus sein, ja. Also die Frage war, ob das dieses Online-Durchsuchen nicht besser schafft mit einem Bundestrojaner, sondern eher durch klassisches Einhacken und dann online was drauf tun passieren soll. Tatsächlich ist an so einen Trojaner gedacht. Das ist so. Das direkte Einhacken soll ja nicht die direkte Überwachung, Online-Überwachung sein, zu sehen, was da gerade passiert, sondern es soll der Festplattenbestand erstmal dabei durchsucht werden. Und sich remote, die meisten Zielsysteme sind halt die mit dem B-Wort. Da ist das mit dem Remote einhacken und dann mit auf der Command-Zeile was machen auch nicht ganz so trivial. Das ist dann schon besser mit so einem Trojaner. Frage, was an den Gerüchten dran sei, dass es eine Kooperation mit Microsoft gäbe, dass dieser Trojaner gleich mit dem Betriebssystem ausgeliefert wird, kann ich natürlich nicht zu sagen, bin ich nicht berufen zu. Ich denke mal, dass es recht schwierig sein dürfte, mit einem doch etwas globaler agierenden Unternehmen solche Spezialvereinbarungen für ein einzelnes Land hinzubekommen. Aber man könnte einfach den von dem CIA benutzen, die haben es doch sowieso. Unabhängig davon, ob sie es haben oder nicht, was ich nicht überprüfen kann und nichts dazu sagen kann, bin ich nicht sicher, dass die CIA darüber glücklich wäre, über eine solche Lösung. Frage zur Zielsicherheit, wie man das mal hinkriegt, dass nur die Zielperson wirklich den Trojaner bekommt und nicht viele andere, wenn man es zum Download anbietet. Ja, so ist es nicht gedacht. Also es ist schon gedacht, dass man sehr gezielt die Zielperson mit gefälschten E-Mails einsetzt oder speziell für die IP-Adresse, die derjenige gerade benutzt, einen Middle-Attack-Proxy einsetzt, der dann dort irgendwas einschleust. Also das soll schon nicht über einfach nur auf gut Glück, ob er es denn findet, gemacht werden, sondern es soll schon sehr gezielt angegriffen werden. Anmerken dazu war, dass man die Vorratsdatenspeicherung dazu braucht. Und dann weiß man ja, wo er unterwegs ist. Ja, das könnte helfen. Aber es ist nicht zwingend notwendig, weil wenn man jemanden wirklich gezielt im Blick hat, dann kann man auch ohne die jetzige Vorratsdatenspeicherung rauskriegen, welche IP-Adresse er denn hat.
Ja, also die Frage war nach dem Aufwand, den man vermutlich treiben muss, um überhaupt sowas, also auf Seiten desjenigen, der es herstellt, um so eine Online-Servicierung durchzuführen. Zumal ja viele Rechner auch gar nicht mehr im Internet sind, die zu suchen sind. Ja, der Aufwand wird als nicht gering eingeschätzt, auch denke ich mal. Es werden auch nicht sich alle Stellen damit beschäftigen. Das wird sicherlich vermutlich eine sein, die das macht. Andererseits, wie gesagt, die ukrainischen Trojaner-Hersteller machen es ja vor, dass man es hinbekommt. Es gibt ja sowas. Zielsystem nicht. WWort-Systeme, ja. Also, mir sind keine Überlegungen für andere Betriebssysteme bekannt. Aber natürlich bin ich ein ganz normaler Freiberufler und da kann ja durchaus was an mir vorbeilaufen. Ob die Daten der Vorratsdatenspeicherung tatsächlich im Hinblick auf solche Dinge wie Bombenanleitung oder sowas analysiert werden. Da die Vorratsdatenspeicherung de facto noch nicht funktioniert und auch dagegen eine Verfassungsklage anhängig ist, kann ich das nicht sagen, weil die Praxis ist nicht bekannt. Die Idee ist natürlich schon, in den Daten, die dort gespeichert werden, das sind ja nicht die Inhalte, sondern die URLs, beziehungsweise bei den Mails eben die IP-Adresse, Absender, Header-Daten, Subject-Line, aber keine Inhalte. Sofern man daraus was analysieren kann, ist natürlich die Idee, genau das zu tun, ja. War, dass die Existenz eines Bundestrojaners für unwahrscheinlich gehalten wird, eben aufgrund dieser technischen Schwierigkeiten und doch eher der klassische Einbruch und dann so eine Remote-Desktop-Software oder sowas drauf. Ja, das ist ja gar nicht existiert, deswegen existiert er noch nicht. Einzubauen. Die staatliche, wie zum Beispiel Steuersoftware ist, das wäre ja einfacher. Das mag technisch einfacher sein, ja, aber vielleicht macht der Verdächtige ja nun gerade mit dem Rechner keine Elster-Steuererklärung. Dann hilft auch das wiederum nicht. Außerdem müsste man das im Amtshilfeverfahren erstmal mit der Finanzbehörde abklären. Ob das so einfach ist, weiß ich auch nicht. Und ja, es wird im Bundestrojaner gearbeitet. Ja, was man den Spaßvögeln macht, die über ICQ nur so tun, als ob sie was planen, den ganzen Tag über. Die Frage ist, ob die dann wirklich in das Zielfeuer geraten. Es geistert so eine Zahl drum, dass irgendwie auf Bundesebene sowas von 10 bis 15 solcher Durchsuchungen pro Jahr gewünscht sind. Ob man dann schon zu dem Kreis gehört, in dem man über ICQ nur ein bisschen was macht und sonst gar nichts, ist vielleicht auch nicht unbedingt gesagt, aber ja, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, dass man sowas erkennen kann, daraus so aus der Praxis. Also was passiert, wenn jemand aus Spaß oder zum Verwirren wild irgendwelche gewürfelten Daten durchs Netz schickt? Das ist sicherlich ein gewisses Grundrauschen dann, aber die Online-Durchsuchung soll ja gezielt einen Menschen, der sowieso schon verdächtig ist,
von dem eine konkrete Gefahr ausgeht, wie jetzt vorgegeben wurde, die Festplatte durchsuchen und nicht das, was wild von irgendwem irgendwo durchs Netz geschickt wird. So, jetzt muss ich langsam mal sehen, dass ich den Überblick nicht verliere. Das wird echt schwierig. Ich könnte noch mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Also wir sollen mal verhindern, dass einer, der ein bisschen schlau ist, mit einer Platte surft und mit der anderen dann seine Dinge tut. Tja. Ja. Also ich bin nicht derjenige, der das plant, ne? Ja, die Beweislast. Also ich habe ja dargelegt, dass die eventuellen Manipulationsvorwürfe da sind. Jetzt wurde ja vom Verfassungsgericht gefordert, dass zu genehmigen, eben dargelegt werden muss, dass es auch tatsächlich was bringt an Beweisen. Nun, das ist in der Tat ein Problem. Nun muss man eben natürlich bei der Genehmigung der Online-Durchsuchung nicht darlegen, dass die Beweise was gebracht haben, sondern dass sie vermutlich was bringen werden. Ob es dann strikte Beweise und Beweismittel sind, die wirklich zulässig sind oder anfechtbar sind, das wird die Praxis dann zeigen müssen, wie Gerichte das bewerten. Denn letztendlich hängt die Zulassung eines Beweismittels nicht davon ab, was der Forensiker sagt, ob es beweiskräftig ist oder nicht, sondern was das Gericht beschließt, ob es es glaubt oder nicht. Das wird man dann abwarten müssen. Aber ich sehe da zumindest schon ein Einfallstor. Andererseits ist nicht alles, was kein Beweismittel ist wertlos, denn auch ein Indiz, was alleine noch nichts beweist, aber im Zusammenarbeit mit 50 anderen Indizien irgendwo hinweist, ist eventuell wertvoll. Also wie das mit der Zulässigkeit der Durchsuchung von virtuellen Maschinen sei, wenn es nur für eine genehmigt wurde. Ich vermute mal, dass die Genehmigung nicht auf einen bestimmten Rechner bezogen werden wird. So dumm kann man eigentlich nicht sein, das so zu beantragen. Sondern die wird dann so beantragt, dass alle Rechner oder alle die Rechner, die dem Verdächtigen gehören, betroffen sind. Und dann hat man das Thema natürlich erledigt. Also das denke ich, da sehe ich kein Problem drin, aus der Verfolgungsbehörde. Kommen wir noch einen? Einen kann man auch dann, sonst machen wir mal der Zeit. Also es würde alles viel zu schwierig gesehen, weil man könnte ja sich einfach von außen einhacken, einmal Dateiverzeichnis gucken und wenn der Rohrbombe von Doc liegt, dann hat man den Menschen. So einfach ist es dann auch nicht. Erstens denken die Leute definitiv an einen Trojaner-Einsatz und nicht an Online-Einhacken. Das ist so. Und zweitens würde das alleine, wenn da so eine Datei liegt, alleine, ohne irgendwas anderes, sicherlich nicht ausreichen, um jemanden in den Knast zu bringen oder ein Einsatzkommando loszuschicken. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Man muss aber, wie gesagt, immer, man muss auch abwarten, unterscheiden, soll etwas zur Prävention eingesetzt werden? Brauche ich also nur Hinweise oder soll etwas gerichtsfest irgendwo sein? zwangsläufig wäre, dann wäre die Welt sehr schön einfach. Ja, also man würde zwangsläufig immer irgendwas finden, wenn man dann so einen Hinweis hat und da dann hingeht. Das ist leider nicht immer so. Aber wenn es denn so ist, hat man halt Glück gehabt und alles ist gut. Ich denke, das nehmen wir als Schlusswort, sonst kommt nämlich der nächste Redner in Probleme, seinen Vortrag hier vorzubereiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die rege Beteiligung.